Seit dem gestrigen Samstag ist die äußerst bewegende und interessante Ausstellung »Was wäre, wenn?« des Fotografen Alexander Neureuther im Lüneburger Wasserturm zu sehen. Alexander Neureuther, 47 Jahre alt, kommt aus dem Wendland und die Auseinandersetzung um die Atomkraft prägt sein Leben. Mit der Fotoausstellung stellt er Bilder aus Tschernobyl und der benachbarten, menschenleeren und hochverstrahlten Stadt Pripyat Eindrücken rund um Brockdorf gegenüber. So wird erfahrbar, dass die Menschen in und um Pripyat auch einmal nur neben einem AKW gewohnt haben, ihrem Alltag und ihrem Leben nachgingen, bis das bis dahin Undenkbare passierte. Was wäre, wenn, mag sich manch ein Besucher der Ausstellung fragen, wenn er auf der Aussichtsplattform des Wasserturms angekommen ist und in 17 Kilometer Entfernung das AKW Krümmel als kleine, weiße Fläche mit stiftförmigen Schornsteinen direkt unter dem Horizont sehen kann. Ich hatte nach seinem Eröffnungsvortrag noch unter dem Eindruck der bewegenden Bilder und des Vortrages Gelegenheit, mit Alexander Neureuther ein Interview zu führen. Die Ausstellung ist im Übrigen noch bis zum Samstag, dem 2. März in Lüneburg zu sehen. Weitere Informationen, nicht nur zur Ausstellung, bietet die Website www.lagatom.de und der Fotograf Alexander Neureuther ist über seine Website www.neureuthers.de zu erreichen. Jetzt einen tollen Vortrag gehört hier, auch so ein ganz bisschen aus deinem Leben erfahren. Was mich nach wie vor interessiert, wie bist du genau auf diese Fragestellung gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, nach Tschernobyl zu fahren, in diese hochverstrahlte Zone, dich da reinzuwagen und dann auch den Vergleich anzustreben zwischen deutschen Standorten und Tschernobyl?
Also das ist eine Mischung aus Motiven. Wie du schon eben gesagt hast, ich bin im Wendland aufgewachsen und insofern seit Anfang der 80er Jahre im Atomwiderstand drin. Dann bin ich ein bisschen rumgekommen, habe in anderen Ländern auch gesehen, wie teilweise mit Atomkraft sehr schlimm umgegangen wird, ob es Hanford ist, wo das Plutonium für die Atombomben in den USA hergestellt wurde. Also das ist eine Mondlandschaft, wenn man da heute durch die Zäune steigt und sich das mal alles anschaut. Und jetzt, wo ich mich dann auf die Fotografie und den Journalismus wieder fokussiert habe, war immer noch das Interesse da, zu zeigen, was die Menschen eigentlich meistens vergessen. Und Tschernobyl ist 27 Jahre her und ein Drittel aller deutschen Schüler zum Beispiel weiß nur noch nach einer Forsa-Umfrage, was in Tschernobyl passiert ist. Deswegen müssen wir versuchen, diese schrecklichen Punkte, die da passiert sind, auch zu verbinden. Nur jemand, der weiß, was in Harrisburg passiert ist, was in Tschernobyl passiert ist, was in Fukushima passiert ist, der wird begreifen, das sind keine Einzelfälle, wie wir ja immer glauben sollen, die alle 10 Millionen Jahre stattfinden, sondern das ist eine Serie von Unfällen, die jederzeit weitergehen kann. Also das ist so meine Motivation. Und die Geschichte mit der verstrahlten Gegend dort. Ich glaube, es gehört sehr viel Respekt dazu. Angst, glaube ich, ist schädlich, aber Respekt ist gut. Und ich habe mich erkundigt bei der Charité in Berlin, wie man sich schützen kann und was die Risiken sind. Und habe dann wirklich Schutzanzüge, Atemmasken, Geigerzähler, alles dabei gehabt. Habe mich so gut wie möglich geschützt. Und auf der anderen Seite muss die Geschichte einfach erzählt werden. Und deswegen habe ich das Risiko auf mich genommen.
Du reist ja mit dem Vortrag durch die Lande. Ja. Wie oft wird das so angefragt?
Sehr, sehr unterschiedlich. Es hängt auch von den Menschen ab, die sich den Vortrag ansehen. Wenn es Schulen sind oder Universitäten, ist es natürlich in den Semestern oder wenn keine Schulferien sind, wenn es politische Parteien sind, ist es meistens nicht, wenn Wahlen sind, wenn es BIs sind, Bürgerinitiativen, sind es meistens Daten vor irgendwelchen Gedenktagen, Fukushima, Tschernobyl und so weiter und so fort. Oder es ist eben jetzt auch diese Ausstellung von Ausgestrahlt und mir. Und es ist ganz unterschiedlich, aber ich würde sagen, 3 bis 4 Mal bin ich im Monat doch unterwegs und bin auch wirklich froh, dass es auch Schulen sind und Universitäten, wo junge Leute sitzen, die noch nicht geboren waren, als Tschernobyl passiert ist.
Wie reagieren die Menschen auf die Ausstellung und deinen Vortrag?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich hatte die Ausstellung zum ersten Mal in Lübeln während der kulturellen Landpartie im Mai letzten Jahres. Und da kam auch der Jochen Stey und dann haben wir gemeinsam diese Idee für dieses Konzept mit Brockdorf und Tschernobyl geboren. Und dort gab es Menschen, die wirklich mit Tränen in den Augen rausgehen mussten, obwohl sie nicht alle Bilder gesehen hatten und die gesagt haben, es ist zu berührend und das war eigentlich als Lob gemeint. Besonders die Puppenbilder und die Bilder von diesen Kindersandalen, die dort auf der Flucht oder während der Evakuierung hinterlassen wurden, die bringen einen doch zum Nachdenken, was mag mit dem Kind passiert sein, was die Sandalen oder die Puppe einst besessen hat. Und insofern gibt es eben sehr viele Menschen, die sehr emotional reagieren, was aber auch gut ist, denn das Thema ist ja ein emotionales. Ich meine, es ist nicht nur technisch, sondern die ganzen Schicksale, die dranhängen, die vergisst man sehr gerne. Es gibt aber zum Beispiel auch konservative Menschen oder geoutete CDU-Mitglieder, die sagen, toll, wir wussten das nicht, was alles hinten dran ist an Folgen. Wir unterstützen zwar weiter die Atomenergie, weil wir glauben, das Risiko ist akzeptabel, aber trotzdem danken wir ihnen, weil wir was Neues gelernt haben. Und ich sag mal, alles ist willkommen, aber am schönsten sind natürlich die Leute, die dann Strom wechseln oder auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das nicht.
Was ich sehr spannend fand, waren so Fakten, die einfach nicht in der Öffentlichkeit landen, die du auch mit nennst, die du zum Teil selber recherchieren konntest oder nah dran bist sozusagen an den Menschen, die sowas recherchieren. Sind das so Glückstreffer gewesen oder ist das wirklich auch deine intrinsische Motivation, die dich dahin treibt, dann auch wirklich mal ganz genau hinzugucken?
Also meine Motivation ist wirklich die Neugier und das Verstehen wollen. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und insofern Wissen ist Macht, dieser Spruch, der hat mich immer begleitet. Und deswegen versuche ich immer ein bisschen tiefer zu graben, auch wenn es natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Mühe in Anspruch nimmt. Aber wenn man dann wirklich diese Menschen gefunden hat, die Liquidatoren, die einem wirklich berichten, was passiert ist, wenn man mit Menschen redet, die im Kontrollraum waren, es gibt noch zwei Überlebende dort, und wenn man sich von denen berichten lässt, was sie wussten oder was sie auch nicht wussten, da kommen dann wirklich diese Dinge zutage, die, sagen wir mal, der normale, schnelle Journalismus nicht ausgraben kann. Denn da geht es ja um die schnelle Story, die uns atemlos macht, die uns verblüfft und die wir vergessen. Aber meine Geschichte ist ja, was ist 27 Jahre nachdem diese Havarie passiert ist? Oder auch in Fukushima demnächst, was ist 2 Jahre nachdem die Sache dort passiert ist? Es ist ja nicht vorbei, sondern es sind langlebige Horizonte und Halbwertszeiten. Und wie gesagt, mit sehr viel Akribie, mit sehr viel Kontakten, die auch Zeit brauchen, aber auch mit einfachem Zuhören, dass man wirklich den Menschen die Gelegenheit gibt, erzähl mir, was die Welt wissen soll, was sie aber aus den normalen Medien nicht erfährt. Das sind so die Schlüssel, um zu solchen Infos zu kommen.
Du sagst, du kommst aus dem Wendland, das heißt, da gibt es natürlich auch eine enge Anbindung. Du hattest vorhin auch schon erzählt, dass die Begegnung mit der Strahlung keine Geschichte der Angst ist. Ich will da nochmal ein bisschen nachhaken. Mich machen diese Bilder, aber auch das Faktum Strahlung bestürzt. Ich bin sehr unsicher, weil Strahlung halt, wie du richtig sagst, nicht wahrnehmbar ist. Ist das wirklich so angstfrei?
Ich habe gesagt, ich habe Respekt und ich habe gesagt, ich habe versucht, mich so gut wie möglich zu informieren. Die Motivation für diesen Respekt und für dieses Informieren ist sicherlich eine Angst vor der Strahlung, weil man sie mit den eigenen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Ich werde auch oft gefragt, wie ich diese ethische Entscheidung fällen konnte, da reinzugehen, obwohl ich eigentlich keinen Anlass hatte. Und ich sage dann immer, dass ich abgewogen habe, die Geschichte könnte vergessen werden und das Unrecht könnte vergessen werden. Und auf der anderen Seite, ich könnte gesundheitliche Beeinträchtigungen mir eingefangen haben. Das ist nicht auszuschließen, das stimmt. Aber ich habe mich gefragt, ich bin 47, ich habe Familienplanung abgeschlossen und Ähnliches. Und ich habe mich entschieden, dass es wichtiger ist, dass die Menschen diese schlimmen Dinge erfahren und nicht vergessen, als dass ich schweige und vielleicht ein Jahr länger lebe. Das ist eine persönliche Entscheidung und es werden sich einige an den Kopf fassen, aber ich bin nicht todessehnsüchtig, sondern ich habe mich, wie gesagt, so gut wie möglich beraten lassen und geschützt. Aber ein erhöhtes Risiko ist natürlich da, aber das war es mir ehrlich gesagt wert.
Du sagst, bei dir ist die Familienplanung abgeschlossen. Hast du Kinder?
Nein, ich habe keine Kinder. Sonst hätte ich das vielleicht auch nicht gemacht. Aber ich sag mal, mein Kind ist vielleicht oder sind vielleicht die Geschichten, die ich erzählen will. Und es ist Tschernobyl, es ist die Wismut, es ist die Asse gewesen, es ist Gorleben, es ist Fukushima und Ähnliches. Da sind viele Kinder, die ich noch adoptieren möchte. Schauen wir mal.
Unabhängige Redaktionsgruppen bei Radio Zusa, Georg Gunkel-Schwaderer und SJD Die Falken 2013.